ARD. Sprechen wir über Mord. Der Kreuzworträtselfall. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Einen Knicks könnte ich machen, um Sie zu dieser Folge zu begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Thomas Fischer. Aber erstens weiß ich gar nicht so ganz genau, welches Bein ich mir dazu wie verbiegen müsste. Und zweitens, ich kann es ja mal versuchen. Wie geht das mit dem... So, Sie müssten mich schon angucken. Nein, wie knickst? Nein. Richtig?
Sie hatten offenbar keine kleine Schwester wie ich. Deshalb wissen Sie nicht.
Doch, ich habe eine kleine Schwester.
Die man ordentlich knickst, aber sie sind auch so viele Jahrzehnte jünger als ich, dass man das zu ihrer Zeit wahrscheinlich nicht mehr lernte.
Ich fürchte, das ist so. Einen Diener könnte ich Ihnen erbieten. Da wüsste ich, dass man sich irgendwie so vermutlich dann verneigt. Beispiel. Wir sprechen heute über Kreuzworträtsel und da habe ich in der einschlägigen Fachliteratur nach der Lösung für den Begriff Begrüßung gesucht. 4 Buchstaben wären zum Beispiel Ciao, Ahoi oder Moin. 5 Buchstaben Hallo oder Salü. 6 Buchstaben Diener oder Knicks. Sie gucken mich sehr ratlos an. Kreuzworträtsel sind nicht Ihrs. Ich hätte jetzt.
Nein, so als Jugendlicher habe ich das gelegentlich gemacht. Aber nur immer solche Schwedenrätsel.
Aber da müssen Sie mir mit der Terminologie helfen. Da
stehen die Fragen in einem Kästchen. Die heißen Schwedenrätsel.
Meine Großmutter hat gefühlt über Jahrzehnte ihres Lebens das wöchentliche Kreuzworträtsel im Stern gelöst. Hatte dazu verschiedene Hilfsmittel. Ist das so ein Schwedenrätsel? Weiß ich gar nicht.
Das weiß ich nicht. Also es hat mich irgendwann die Freude daran dann verlassen, als die Pubertät so dahin ging. Und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Obwohl es ja ganz nützlich sein kann, also um gegen Demenz anzukämpfen oder jedenfalls mal die Gehirntätigkeit aufrechtzuerhalten, wird es ja empfohlen.
Naja, und so ein bisschen mit Buchstaben spielen, was ja Ihrem und meinem Beruf auch durchaus eigen ist.
Ja, aber ich mache auch keine Sudokus und ich habe auch nie das super Zeiträtsel gemacht. Das schien mir irgendwie langweilig.
Ach, Scrabble wollte ich noch fragen. Scrabble-Abend im Hause Fischer mit der Diskussion um Hundnase und Schwanzhund wie bei Loriot?
Nein, bei uns gab es kein Scrabble-Spiel.
Innige Zuneigung mit 5 Buchstaben, klingelt es da?
Überhaupt nicht.
Der legendäre Dialog in Das Boot, wie sie da sitzen unter Wasser und innige Zuneigung mit 5 Buchstaben. Liebe. Ah ja, danke. Na gut, von inniger Zuneigung kann in unserem heutigen Fall keinerlei Rede sein. Ganz im Gegenteil, hören wir rein, worum es geht.
Wir bekamen in der Schule Besuch von Polizisten, die uns vom Kreuzworträtselmörder erzählt haben.
Das ist ein Präzedenzfall, das ist auch ein guter Erfolg der damaligen Ermittler gewesen, die sich akribisch mit dem Spurenaufkommen beschäftigt haben.
Und wir Kinder hatten eine Heidenangst, mit der S-Bahn zu fahren nach Halle-Neustadt, da wo das alles passiert ist.
Wir haben Handlungsweisen des Täters nachempfunden und jede kleinste Spur genutzt, die zum Täter führen könnte.
Anfang der 80er einen der größten Kriminalfälle der DDR-Geschichte.
Eine der größten Ermittlungen in der DDR-Strafrechtsgeschichte, eine besondere Handschrift und eben ein Kreuzworträtsel. Isabel de Mee fasst uns den heutigen Fall zusammen.
Der Junge verschwindet am 15. Januar 1981 in Halle-Neustadt auf dem Weg ins Kino. Lars Bense ist 7 Jahre alt. Die Polizei beginnt sofort nach dem Kind zu suchen, ohne Erfolg. 2 Wochen später, am 28. Januar 1981, entdeckt ein Mitarbeiter der Reichsbahn an der Strecke Halle-Leipzig einen Koffer neben den Gleisen, den offenbar jemand aus einem Zug geworfen hat. Im Koffer liegt die Leiche von Lars. Der Koffer ist ausgestopft mit Zeitschriften und Zeitungen. Auf zahlreichen Seiten hat jemand Kreuzworträtsel gelöst. Schriftexperten sind sich sicher, dass es die Schrift einer Frau mittleren Alters ist. Wegen der Auswahl der Zeitungen und Zeitschriften muss sie in Halle-Neustadt leben. Die Polizisten sind aufgrund der Spurenlage überzeugt, dass nicht sie, sondern ein Mann Lars getötet hat. Doch irgendeine Verbindung muss die Frau zum Täter haben. Die Volkspolizei startet eine Aktion, die in Aufwand und Umfang einzigartig ist in der Kriminalgeschichte der DDR. Die Beamten beginnen damit, von sämtlichen Bewohnern Halle-Neustadts Schriftproben zu sammeln. Damals leben dort gut 90.000 Menschen. Volkspolizisten gehen von Tür zu Tür. Über 20.000 Schriftproben kommen allein auf diesem Weg zusammen. Zusätzlich werden zehntausende Wohnungsanträge, PKW-Anmeldungen und eine 250.000 Anträge auf einen Personalausweis gesichtet. Jungpioniere wühlen sich durch Tonnen von Altpapier. Stasi-Mitarbeiter werten Personalakten von Betrieben aus. Die SED-Lokalzeitung Freiheit druckt ein Preisrätsel ab. Rund 11.000 Menschen nehmen teil und geben nichtsahnend ebenfalls eine Schriftprobe ab. Im Herbst 1981 steht ein Polizist vor der Tür von Ingeborg G. Sie ist nicht da. Die 40-Jährige arbeitet als Kellnerin an der Ostsee. Dort gibt sie Anfang November eine Schreibprobe ab. Am 17. November 1981 schaut sich ein Beamter ihre Schrift an. Es ist die 551.198. Schriftprobe, die die Ermittler auswerten. Die Handschrift von Ingeborg G. stimmt mit der Schrift in den Kreuzworträtseln überein. 10 Monate nach der Tat ist die Frau gefunden, deren Rätsel bei der Kinderleiche im Koffer lagen. Ermittler aus Halle fahren sofort zu ihr. Inzwischen ist Ingeborg G. mit ihrer Tochter in Werder bei Potsdam. Die Mutter erkennt den Koffer und auch die Rätsel, die sie ausgefüllt hat. Dann berichtet die Tochter von ihrem Freund Matthias S. Er habe seltsame sexuelle Neigungen, Gewaltfantasien und einen Schlüssel für ihre Wohnung in Halle. Noch am selben Tag wird der 18-Jährige festgenommen. Matthias S. gesteht, den 7-jährigen Lars vor dem Kino angesprochen zu haben. Er habe den Jungen mit Spielzeugautos in die Wohnung der Mutter seiner Freundin gelockt. Dort habe er das Kind missbraucht, dem Jungen mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und ihn mit einem Messer getötet. Im Juni 1982 verurteilt das Bezirksgericht Halle Matthias S. zu lebenslanger Haft. Nach der Wiedervereinigung wird der Prozess neu aufgerollt. Da Matthias S. zur Tatzeit heranwachsend war, muss nach BRD-Recht die Anwendung von Jugendstrafrecht geprüft werden. Am 20. Mai 1992 wird er nach Jugendstrafrecht zur Höchststrafe von 10 Jahren verurteilt und seine Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet. Am 15. Januar 2013 stirbt Matthias S. nach schwerer Krankheit in Freiheit. Auf den Tag genau, 32 Jahre nach dem Mord.
Strafrechtlich, lieber Thomas Fischer, scheint mir diese letzte Drehung des Falls eigentlich die interessanteste, dass das Westdeutsche Jugendgerichtsgesetz die Strafe aus der Zeit der DDR revidiert und der Fall deshalb nochmals behandelt wird. Aber diesen Aspekt sollten wir vielleicht zunächst hinten anstellen, denn erst ist ja der eigentliche Fall zu besprechen. Oder geht das irgendwie miteinander? Denn am Sachverhalt ändert sich ja nichts. Es ist ja nur die Frage, wie man rechtlich mit ihm umgeht.
Ja, Bestimmungen des Einigungsvertrags. Der war damals noch in Haft. Also die Strafe war noch nicht vollstreckt, vollständig. Also daher kommt es, dass man gesagt hat, die nicht vollstreckten Sachen sind nochmal zu überprüfen.
Weil es ein Jugendrecht in der Art und Weise, wie wir es in Westdeutschland kannten und hatten, in der DDR nicht gab. 18 Jahre und dann war alles vorbei, oder?
Ich glaube ja. Habe jetzt im Moment das StGB DDR nicht mehr so wirklich, schon lange her, dass ich mich damit beschäftigen musste, habe ich jetzt nicht mehr wirklich aktuell im Kopf. Aber ich denke, so war es. Also jedenfalls, das sogenannte, das heißt ja dann immer Neuaufrollen dieses Verfahrens, war schon rechtmäßig und durch die Vorschriften des StGB in Verbindung mit dem Einigungsvertrag gerechtfertigt. Und deshalb hat man nachträglich nochmal geschaut, wäre die Anwendung von Jugendstrafrecht hier zutreffend und angemessen gewesen.
Das wird noch viele weitere Fälle neben diesem Fall betroffen haben in der Zeit. Sie sind dann in den Jahren nach der Wende auch nach Leipzig als Richter gekommen. Hatten Sie auch solche Fälle, die wieder dran waren, weil Sie unter den Einigungsvertrag?
Oder nein, ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte keinen. Nicht eigentlich ausschließen.
War vermutlich das allererste auch, was man gemacht hat, denn das macht ja eigentlich nur Sinn,
ja,
wenn man es.
Ich hatte ja keine Jugendkammer.
Ja,
also das,
ja,
das ja
da, ein super Argument.
Ja. Das wäre ja zu mir als Schulvorsitzender
nicht gekommen. Ja, darauf hätte man kommen können. Kann eigentlich nur Mitglieder der Jugendkammer. Oh Gott, Schmidt. Ja, richtig. Den Gedanken hatte ich bei der Vorbereitung dieses Falles tatsächlich nicht. Hätte man haben können. Die Handschrift führte in unserem heutigen Fall zum Täter einerseits. Eine akribische Meisterleistung der Kriminalisten, heißt es dann immer wieder in den Zusammenfassungen von damals. Und dann ist da irgendwie doch der Beleg, dass ich mir so vorgestellt habe, wenn man jetzt eine Handschrift sucht und wir immer davon reden, und ich bin auch tief überzeugt, dass es so ist. Ich will jetzt das nicht bagatellisieren, die Arbeit der DDR-Staatssicherheit, die doch so viel gesammelt hatte, so viele Zuträger und Mitarbeiter hatte. Das ist zweifellos ein wirklich entsetzlicher Unterdrückungsapparat gewesen. Ich hätte gleichwohl gedacht, wenn ich eine Handschriftenprobe brauche und suche über die Bevölkerung. Ich würde bei der Stasi dann suchen in deren Unterlagen oder glauben, dass die das wissen. Aber so einfach war es dann offenbar nicht, oder? Man musste viel breiter noch daran gehen auf der Suche.
Zunächst mal ist ja schon mal erstaunlich, wenn man sich so ein übliches, ausgefülltes Kreuzworträtsel vorstellt, da wird ja nicht in Schreibschrift geschrieben. Also sie schreiben ja da nicht Fluss in Russland, Wolga, dann so in Schreibschrift hin, sondern da werden Druckbuchstaben gemacht in die Kästchen. Mhm. Die unterscheiden sich ja schon dadurch von Schreibschrift, dass sie halt weniger individualisiert sind und keine Übergänge zwischen den Buchstaben erkennbar sind. Also da müssen schon relativ spektakuläre Auffälligkeiten erscheinen, um die wirklich identifizieren und individualisieren zu können in so eine Druckhandschrift. Nun waren das offenbar sehr viele Kreuzworträtsel, da werden alle Buchstaben oft vorgekommen sein. Und deshalb hat man, wie ich den Berichten in der Zeitung, die ich gelesen habe, entnommen habe, dann einige besonders hervorstechende Merkmale dieser Schreibweise dieser Urheberin herausgefunden und danach dann gesucht. Und wenn man dann drei Buchstaben gefunden hatte, die übereinstimmend so waren, hat man halt die anderen angeschaut und wenn die auch übereinstimmten, dann war es ein Treffer. Und nur ist ja so, die Stasi hat ja natürlich jetzt nicht Handschriftenproben von 17 Millionen DDR-Bürgern gehabt. Die hätten sie gerne gehabt wahrscheinlich, aber hatten sie wohl wahrscheinlich nicht. Und außerdem hat ja hier die Kriminalpolizei, die zunächst mal zuständig war, gewusst, das muss im Bereich Halle-Neustadt gewesen sein. Und deshalb hat sich dieser Sicherheitsapparat, Kriminalpolizei und Staatssicherheit und so weiter, die Grenzen waren ja auch, sagen wir mal, fließend zwischen diesen sogenannten Organen, hat sich jetzt also mit Macht auf Halle-Neustadt geworfen und ist dann auf die Idee gekommen, unter diesen möglichen fast 100.000 Einwohnern von Halle-Neustadt könnte oder sollte oder wird wahrscheinlich der Kreuzworträtsel-Löser sein. Und wie kommen wir jetzt an die ran? Das würde man heute vermutlich einfacher schaffen, im Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung und der KI, wäre man da schneller mit durch mit den 500.000 Schriftproben. Und da hätte man auch nicht Dutzende oder Hunderte von Hilfsgraphologen anstellen müssen, die dann in Schnellkursen ausgebildet wurden, um diese Besonderheiten der Schreibweise zu lernen und dann zu identifizieren, was ich mir ehrlich gesagt als grauenhafte Arbeit vorstelle. Ja. Also permanent Hunderte und Tausende von Führerscheinanträgen durchzugucken und immer zu gucken, wie schreibt dieser Mensch, der diesen Antrag gestellt hat, das D oder das G oder das Z mit Querstrich oder ohne Querstrich. Also eine super Arbeit. Aber wir lesen es ja, die Arbeit, die Fahndung war erstens wie üblich unter Hochdruck und zweitens wie zwingend fieberhaft. Das heißt, sie haben also wirklich da mit aller Macht sich drauf gestürzt und haben das durchgezogen. Und wenn die Organe des Staates DDR dann mal so in Gang gekommen sind, da hat ja auch keiner so richtig mal sich getraut zu sagen, von mir kriegt er keine Unterschrift oder keine Schriftprobe mit Druckbuchstaben. Wo sie keine gekriegt haben, haben sie es halt heimlich gemacht. Über Stasi, über Preisausschreiben, über irgendwelche Quellen. Das war ja alles schlau durchdacht. Ja, und es hat geklappt, muss man sagen. Der Erfolg hat dieser Methode recht gegeben. Am Schluss, 560.000 Schriftproben, kommt eine raus, die dann passt. Ja. Und dann noch nicht mal in Halle-Neustadt, sondern ganz woanders.
Ja. Aber wie Sie sagen, das war ja im Aufwand her wirklich exorbitant, weit über das, was man an unmittelbarer Einwohnerschaft in dem Bereich hinaus hatte. 551.198 war die Nummer der Spur, die dann erfolgreich war. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, weil es ja wirklich eine exorbitant hohe Zahl ist. Ich will jetzt gar nicht kleinlich werden, aber wenn wir das nochmal auf unsere heutigen Maßstäbe übertragen, auch weil Sie gerade gesagt haben, mit KI und so ginge das heute schneller. Es stellen sich ja schon eigentlich Verwertungsfragen, oder? Darf ich das machen? Darf ich einfach alle Führerscheinanträge, wenn sie jetzt auch digitalisiert bei der Zulassungsstelle des Landkreises vorlegen, darf ich mir das anschauen auf irgendeiner strafprozessualen Norm, wenn ich eine Schriftvergleichssache habe? Ich bin nicht sicher.
Ich bin auch nicht sicher. In der DDR durfte man das.
Oder machte es jedenfalls.
Ja, da durfte man das, weil man es machen wollte. Ja, Sie können ja heute natürlich auch solche Massenscreenings machen. Sie können halt sagen, ich fordere alle männlichen Einwohner von Frankfurt am Main auf, eine Speichelprobe abzugeben. Sie können die aber nicht durchsetzen, wenn sie keinen konkreten Tatverdacht haben. Also es ordnet ja kein Richter an. Also werden wahrscheinlich von 350.000 Frankfurter Männern 250.000 mindestens sagen oder 100.000, habe ich keine Lust, mache ich nicht. Sie kriegen eine Gruppe, die das macht und sagt, ich habe ja nichts zu verbergen.
Ich möchte helfen.
Mein Speichel für die Welt.
Mir. Ja.
Und 5000 Resistente sagen nichts da, Datenschutz. Und dann sagt man, okay, jetzt haben wir aber einen dringenden Tatverdacht. Ihr 5000, ihr seid jetzt konkret tatverdächtig, dadurch, dass ihr euch geweigert habt, das zu machen. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen albern.
Aber gibt ja Verfahren, da läuft das so.
Und dann sagt man, natürlich nicht mit diesen Größenordnungen. Wenn Sie sagen, es gibt ungefähr 100 Verdächtige oder mögliche Täter und die fordern wir jetzt auf und davon sagen 99 ja und einer sagt nein und man hat keine Treffer bei den 99, wird man wahrscheinlich sagen, jetzt stellen wir mal einen Antrag, dass das zwangsweise durchgeführt wird bei dem einen. Aber wenn es 5000 sind, ist ja einfach nur eine weitere Verengung der bloßen abstrakten Verdächtigung. Und sowas kann man natürlich machen und bei Schriftproben wäre es ganz genauso, da kann man sich natürlich weigern. Auch in Halle-Neustadt werden sich vielleicht Einzelne geweigert haben. Da hat man gesagt, gut, dann schauen wir mal, was wir sonst so von euch haben und hat halt diese ganzen Behördenakten durchgeforstet. Um das jetzt mal so ein bisschen freihändig zu äußern, je nach Verdachtslage könnte man sich vorstellen, dass sowas dann auch ermittlungsrichterlich angeordnet werden kann. Dass jetzt einfach die Polizei, von Staatssicherheit mal ganz zu schweigen, Polizei hingeht und sagt, wir schauen jetzt mal alle Meldungen der Krankenkassen durch oder alle Krankschreibungen der letzten 2 Jahre, die bei den Arbeitgebern liegen oder irgendwelche Personalbögen. Das wäre heute, denke ich, nicht möglich bei uns.
Ich habe mir das auch überlegt, wie man das wohl heute lösen würde. Ich bin an einem Punkt nicht ganz Ihrer Meinung. Sie sagten vorhin, dass bei einem Kreuzworträtsel, gerade noch bei Druckschrift, das nicht so einfach ist, eine individuelle Schrift zu identifizieren, weil es ja im Gegensatz zur Schreibschrift weniger Merkmale gibt und vielleicht dann doch eher gleich aussieht. So habe ich es ungefähr verstanden. Ich habe wieder an meine Großmutter gedacht und habe gedacht, nee, also deren Kreuzworträtsel, das war so typisch, die hätte ich, glaube ich, wirklich aus Tausenden hätte ich rausdeuten können, was Großmutter Ella war. Und deswegen hätte ich doch wahrscheinlich, wenn ich jetzt der Kriminalist wäre, der diesen Fall zu lösen hätte, ich hätte das doch wahrscheinlich einfach mit einer Öffentlichkeitsfahndung gemacht. Ich hätte das Bild von diesem Kreuzworträtsel genommen und hätte gesagt, die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Wem gehört diese Schrift? Wir suchen sie nur als Zeugen. Und deswegen habe ich das Naheliegende für unseren Podcast gemacht. Ich habe mal in den Nachrichten der DDR geschaut.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Die aktuelle Kamera. Was glauben Sie, lieber Thomas Fischer, wie viele Berichte über diese große Fahndung und über den Kreuzworträtselmord habe ich in den Medien der DDR gefunden?
Das ist eine vertrackte Frage.
Also ich spreche von Radio und Fernsehen jetzt, ja.
Ja, ja. Ich würde mal sagen, also es spricht viel dafür, dass Sie sehr wenig gefunden haben.
Gar nichts, genau. Wir haben genau gar nichts gefunden. Das mag immer noch damit zu tun haben, dass wir irgendwie was übersehen haben, aber mein Eindruck ist, es hat überhaupt keine Berichterstattung gegeben. Es hat eine riesengroße Fahndung gegeben, das haben wir ja gerade besprochen und das wird auch dann in der Nachwendezeit sehr deutlich, wenn sich dann verschiedene Kommissare, die damals beteiligt waren, eben darüber äußern, wie riesengroß und besonders und erfolgreich und toll diese Ermittlung gewesen ist. Aber in der damaligen Zeit habe ich gar nichts gefunden. Was schließen wir da draus?
Ja, kann man so oder so sehen. Man kann auf der einen Seite sagen, in der DDR war die Neigung, spektakuläre oder überhaupt Kriminalität öffentlich zu machen, sehr gering, weil es als systemfremd angesehen wurde und irgendwie nur als Restauslaufmüll der kapitalistischen Vorzeit und weil es mit dem sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaatsmoral nicht mehr viel zu tun hatte. Das ist das eine. Also es wurde halt systematisch der Eindruck erzeugt, es sei in der DDR eigentlich alles in Ordnung. Bis auf die paar Einbrüche in Datschen oder halt natürlich irgendwelche Westeinflüsse, die da stattgefunden hatten. Und das Zweite war, könnte man natürlich sagen, ja, warum soll man, wenn man sowieso diese Methode der wirklich sehr breiten und groß angelegten Fahndung durchführt, warum soll man da den möglichen oder die mögliche Täterin aufscheuchen? Wenn wir jetzt sagen, wir suchen diese Handschrift, dass da wirklich einer sagt, das ist meine Tante Angelika, das weiß ich noch von vor 25 Jahren, die schreibt so, drängt sich ja nicht wirklich auf, nicht unbedingt. Und wenn der Täter oder die Täterin, also die gesuchte Person, das sieht, wahrscheinlich sagen wir, also von mir kriegt ihr keine Schriftprobe. Und jetzt mache ich mich mal hier vom Acker und verziehe mal lieber schnell nach Dresden oder sonst wohin. und vernichte alles. Da kann man ja immer noch sagen, das hilft dir nichts, weil wir haben ja deinen Personalausweis, Antrag und so weiter, das ist schon klar.
Die Mauer hält dich auf. Nein, das war böse.
Ja, aber so ist es. Also das ist auch wahrscheinlich eine Möglichkeit, dass sie gesagt haben, wir ermitteln das erstmal alles heimlich, damit dem Täter auch kein Anhaltspunkt dafür gegeben wird, was wir überhaupt suchen und wonach wir suchen und wie wir ihn aufzufinden hoffen.
Klar, es hätte dann ja aber hinterher Berichterstattung geben können, triumphierend. Die ganzen Kommissare, die sich dann in der Vereinigten Bundesrepublik zu Wort gemeldet haben, hätten ja auch in der aktuellen Kamera vorkommen können. Hier, der Genosse Kommissar hat diesen großen Fall aufgeklärt. Ja. Meine Wertung wäre in der Tat auch die, es war einfach nicht opportun, darüber zu berichten. Und es gab auch kein Bedürfnis, darüber zu berichten, weil niemand, jedenfalls nicht öffentlich, so wie das heute passieren würde, jetzt groß protestiert hätte und gesagt hätte, Handschriften sammeln, das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja ein Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte. Man darf ja gar nichts mehr in diesem Staat. Schon solche Äußerungen sind ja völlig unterbunden worden.
Ja, und natürlich ist auch unterbunden worden eine Information über die Möglichkeiten. Ja, dass da der Staatsapparat in der Lage ist, binnen weniger Wochen praktisch ein ganzes riesiges Stadtviertel oder eine Teilstadt praktisch lückenlos offenzulegen, durch bloße Anordnung der Führung dieser Sicherheitsorgane, dass da praktisch alles zur Verfügung steht, einschließlich der Geheimdienste, die dann jedenfalls mal ein Schriftbild der Gesamtbevölkerung vorlegen. Und dass dann binnen kurzer Zeit sowas ausgewertet werden kann und dann Leute gezielt gefunden werden. Das wäre eine Nachricht gewesen, die nicht nur beruhigenden, sondern möglicherweise
genau, sehr
auch
ambivalent.
Beunruhigenden Charakter gehabt hätte für manche. Ja. Und das hat man sicherlich auch einfach sozusagen dem Bereich des staatlichen Geheimnisses zugeordnet.
Jetzt haben Sie gerade selber schon gesagt, wie man das heutzutage machen würde. Da müsste man ein bisschen überlegen, müsste man spekulieren. Wir haben darüber gesprochen, es gab in der Bundesrepublik dann nochmal eine neue Verhandlung, um das nach Jugendstrafrecht zu machen. Weil das ein Jugendgerichtsverfahren war, wissen wir darüber relativ wenig. Es scheint nur kein Problem gewesen zu sein, dass diese Schrifterhebungen so waren, weil das hätte man sich doch jetzt eigentlich auch vorstellen können, dass man sagt, eine mildere Strafe jetzt nach Jugendstrafrecht auswerfen, schön und gut, aber eigentlich seid ihr doch auf den Täter nur gekommen mit einem Schriftabgleich, der vorsichtig gesprochen ein bisschen zweifelhaft war. Da hätte es doch vielleicht sogar insgesamt dran scheitern können, den Täter zu verurteilen, habe ich mich gefragt. So Stichwort illegal erlangte Beweismittel.
Na, die sind ja nicht illegal erlangt worden. Also der Täter hat es ja dann noch zugegeben, glaube ich.
Aber man wäre ja gar nicht auf ihn gekommen, wenn man nicht diese ganzen Schriftproben gehabt hätte. Klar, ob sie illegal erlangt worden sind, ist die Frage, bestimmt sich das nach den Möglichkeiten, die die Staatssicherheit zur DDR-Zeit hatte oder die in der StPO West damals dran stand? Schöne Frage.
Ja, Sie überraschen mich schon zum zweiten Mal jetzt mit einer Frage, die bei mir ins Leere trifft.
Die ist aber auch sehr speziell. Ich glaube, wir klammern das mal aus. Die Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, sich selber Gedanken zu machen. Lösungsvorschläge per E-Mail oder mit handschriftlicher Notiz zuzuschicken. Wir würden dann auch die Handschrift kostenlos ein bisschen analysieren in einer der nächsten Aufzeichnungen. Wenn wir uns die Tat an sich anschauen, da hat ja offenbar die Tochter der Kreuzworträtselausfüllerin, die zugleich die Freundin des Täters war, schon ein paar Hinweise darauf gegeben. Der junge Mann muss einigermaßen auffällig gewesen sein in seinem Verhalten. Und dann eben, ich meine das nicht zynisch, das klassische Risiko des Sexualstraftäters verwirklicht haben.
Ja, so ist es. Also der Fall selbst ist
eigentlich unspektakulär.
Ist völlig unspektakulär. Also er ist spektakulär, aber er ist nicht schwierig. Ja, also es besteht kein Zweifel daran, er war es. Erstaunlicherweise hat man, wie gesagt, unter all diesen Hunderttausenden von potenziell Verdächtigen einen rausgefunden. Heute wäre sowas, wie schon vorhin gesagt, nicht mehr wirklich spektakulär. Wir arbeiten mit Kameraüberwachung an den Mautstellen der Autobahnen. Wir finden einen Lastwagenmörder, der in ganz Deutschland rumfährt.
Achtung, Achtung, wir dürfen diese Mautdaten doch gar nicht nehmen. Und wir machen das doch meines Wissens immer noch nicht, oder? Und der Lastwagenfahrer, das war Kennzeichenerhebung durch das mobile Einsatzkommando des Bundeskriminalamts. Liege ich da völlig falsch? Es gibt doch diesen spektakulären Fall eines Lkw-Fahrers,
der auf andere Lkws schießt.
Den haben wir besprochen. Ja, und da war es eine Datenerhebung des mobilen Einsatzkommandos des BKA. Die haben planmäßig an strategischen Punkten auf der Autobahn über einen längeren Zeitraum Kennzeichen erhoben, haben das abgeglichen, haben ihn so letztlich gefunden. Ich meine den Fall eines Lkw-Fahrers, der auf einem Parkplatz einer Raststätte überfahren worden ist, getötet worden ist. Unklar, ob vorsätzlich oder fahrlässig, aber jedenfalls getötet worden ist. Und es ist auch klar von der Gerichtsmedizin her, dass das ein LKW war, der ihn überfahren hat. Und es ist auch völlig klar, dass man es mit den Mautdaten hätte lösen können, welche LKW in Betracht kommen in diesem Zeitabschnitt auf diesem Rastplatz. Und meines Wissens ist das daran gescheitert, dass diese Mautdaten bis heute nicht verwendet werden dürfen für diese Strafverfolgungszwecke und auch dieser Fall deswegen nicht aufgeklärt worden ist.
Auch für schwerste Straftaten, für Mord und Totschlag.
Mord und Totschlag, Terrorismus, also Steuerhinterziehung.
Wir reden zurzeit gerade wieder über Gesichtserkennung, wir reden über Funkzellenabfragen, wir reden über örtliche Verfolgung von Handys und über vieles andere. Wir reden über Außenkameras in großen Städten, die erhebliche Bereiche in London, glaube ich, sogar die gesamte Stadt beispielsweise flächendeckend abfotografieren, um da solche Rekonstruktionen zu ermöglichen. Überwachung von öffentlichen Plätzen. Und gerade in den letzten Tagen vor unserer heutigen Aufzeichnung heiß diskutierten Sicherheitspaket der Bundesregierung, also den Gesetzen zur Verschärfung der Eingriffsmöglichkeiten und der Fahndungsmöglichkeiten, ist ja eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten angedacht und es ist immer noch streitig, was dabei rauskommt. Also wir könnten heute die Kameras von Kaufhäusern oder anderen Örtlichkeiten, die permanent kameraüberwacht werden, auswerten, um solche Taten aufzuklären. In jeder Tankstelle hängen Kameras herum, die solche Raubüberfälle jedenfalls mal abfilmen, wenn auch nicht verhindern sollen. Und all diese Möglichkeiten werden ja dann im konkreten Fall auch umgesetzt. Das sind ja alles technische Erweiterungen, letzten Endes mit außerordentlich weitgehenden Möglichkeiten, wenn man sich das im Zusammenhang mit der sogenannten künstlichen Intelligenz vorstellt, was in den nächsten Jahren da noch möglich sein wird. Wir haben DNA-Untersuchungen beispielsweise, die auch als Massenuntersuchungen möglich sind und angeordnet werden können oder durchgeführt werden können. Und die Auswertung ist ja gar keine Schwierigkeit mehr. Mithilfe von Gesichtserkennung können Sie natürlich Milliarden von Fotos raussuchen. Es gibt jetzt erst Unternehmen in den USA, die das kommerziell anbieten, dass sie das gesamte Internet sozusagen scannen nach Gesichtern, die da abgebildet werden und Fundstellen im Netz, also in der gesamten Cloud der Welt unter unvorstellbar großen Datenmengen in Sekundenschnelle herausfinden. Und über solche Zusammenhänge kriegen sie natürlich auch heraus, wo die Person sonst so aufgetaucht ist, unter welchen Nachrichtenlabeln die aufgetaucht ist, wie sie heißt, wo sie wohnt, in welchem Verein sie mal möglicherweise gewesen ist. Das heißt, die Möglichkeiten, / Gefahren, solchen Massenscreening, nach welchen Gesichtspunkten auch immer, inklusive Schriftproben, nehmen ja permanent zu und zwar in exorbitanter Geschwindigkeit.
Und da sind die Fotos natürlich viel extremer noch als die Handschrift, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube, das kann jeder auf seinem Smartphone auch sehen, wenn die Fotobibliotheken sich plötzlich selber sortieren, ohne dass man selber dazu was einstellt, wird einem einfach angeboten, diese Person ist noch auf folgenden Bildern. Das ist ja irgendwo zwischen faszinierend und gruselig, aber genau an der Stelle haben wir ja im Jahr 2024 auch eine interessante Debatte gehabt, nämlich nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette. Ein Podcast-Team hatte ja zuvor schon nach Frau Klette gesucht und mit Hilfe von solchen KI-Strukturen auch Anhaltspunkte dafür gehabt, dass sie da sein könnte, wo sie dann letztlich war. Und da war dann plötzlich gar kein Grusel mehr. Dann war dann bei vielen Beobachterinnen und Beobachtern und auf den sogenannten sozialen Medien plötzlich so eine Stimmung, die sagte, haha, guck mal, die cleveren Podcaster, die haben die nach 20 Jahren Untertauchen gefunden und das blöde BKA kann das gar nicht. Also es scheint auch schon sowas zu geben, wie fast schon, hartes Wort jetzt, aber eine Sehnsucht, dass sowas klappt, wenn es um die schweren Straftaten geht, ist das?
Ja, natürlich. Unter diesem Gesichtspunkt läuft ja die ganze Diskussion. Also gerade fällt mein Blick auf die Pressemappe nochmal unseres Kreuzworträtselmörders. Da hat 2013 die Bild-Zeitung, ich lese einen Satz vor, geschrieben, die Beamten sind entsetzt über das brutale Verbrechen, fürchten weitere Taten des Kinderschänders. Das letzte Wort ist ja auch wieder auffällig, also ein klassisches Wort, Kinderschänder. Gegen Terroristen und Kinderschänder.
Ist alles erlaubt.
Ist praktisch alles erlaubt. Ja. Bis hin zur Folter wird man eine Mehrheit wahrscheinlich in der Bevölkerung kriegen, dafür, dass das alles erlaubt ist, wenn man diese Taten nur verhindern könnte. Das ist ja gar nicht das Problem gegenüber Mördern und Vergewaltigern und Terroristen, die Mord planen oder Mord durchführen, sind natürlich auch extreme, wenn gleich nicht Folter, aber doch extreme, in die Persönlichkeit eingreifende Fahndungsmaßnahmen zulässig. Das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist ja, was passiert mit den anderen 10 Millionen, die es nicht waren? Und es geht ja immer um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und um die Zugriffsmöglichkeiten auf die Mittel, das sehen wir bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung oder Quick-Freeze-Verfahren, um das schon jahrelang jetzt gestritten wird und in vielen anderen Fällen. Und da ist ja auch eine sehr verbreitete Meinung, dass man sagt, wenn es dazu nützlich ist, einzelne hochgefährliche entweder Täter an der Tat zu hindern, also zum Beispiel frühzeitig geplante terroristische Anschläge zu erkennen und dann verhindern zu können, oder wenn es darum geht, besonders gefährliche Straftäter zu finden, aufzuspüren und dann zu verurteilen, dann soll das halt erlaubt sein. Was stört mich das? Dann mit dem üblichen Argument, wer nichts zu verbergen hat, muss auch keine Angst haben. Warum sollte ich mich fürchten davor, dass meine Schriftprobe oder meine DNA bekannt ist?
Oder die Kamera aufzeichnet.
Ich tue ja nichts genau. Schlimmes, ich gehe ja hier nur über die Straße. Quick
Freeze müssen wir, glaube ich, ganz kurz einordnen. Da geht es ganz vereinfacht gesprochen darum, bei Straftaten im Internet den recht flüchtigen Zustand von IP-Adressen und Benutzern quasi festzuhalten, einzufrieren.
Ganz schnell und für eine kurze Zeit einzufrieren, damit die Strafverfolgungsbehörden Möglichkeit haben, auf die Daten dieses Kommunikationsprozesses zuzugreifen, und bevor die wieder gelöscht werden.
Und genau, eben nichts über die automatischen Löschungen an der Stelle kaputt geht. Das sind total berechtigte Sorgen und Fragen, die wir gerade angesprochen haben. Ich würde an der Stelle aber gerne noch ein ganz kleines bisschen philosophischer werden und fragen, wie realistisch ist das denn eigentlich, wenn wir gerade noch mal auf unser eigenes Smartphone schauen, dass wir diese Dinge strafprozessual so regeln können, wie wir das viele Jahre lang mit den anderen Phänomenen wie DNA-Test und so haben tun können, wenn unsere Handys das alles von sich aus machen?
Also nein, das ist überhaupt nicht realistisch. Sagen wir mal, die durchschnittliche Erkenntnis der Bevölkerung hinkt hinter den technischen Möglichkeiten einerseits und hinter den Plänen und Vorstellungen der, sagen wir mal, Technikkonzerne beispielsweise oder der großen Technikfirmen und auch zahlreicher Sicherheitsbehörden weit hinterher. Es kann sich nicht wirklich jemand heute konkret vorstellen, dass beispielsweise alle Telefongespräche, die in Deutschland geführt werden, permanent elektronisch überwacht werden nach irgendwelchen Zauberworten, die darin vorkommen. Da sagt man, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja unvorstellbar. Ne? Das sind ja Milliarden von Gesprächen, die da sozusagen gescannt werden müssen darauf, ob da das Wort Bombe oder sonst was drin vorkommt. Trotzdem ist es aber möglich. Und es wird natürlich auch in einem hohen Maße gemacht.
Es wird möglich werden oder ist dabei möglich zu werden.
Wenn wir uns das im Zusammenhang mit so einer, sagen wir mal, intelligenten Datenverarbeitung vorstellen, sogenannte KI, die dazu in der Lage ist, selbstlernend Strukturen herzustellen und zu sagen, ja, da gibt es jetzt eine Wahrscheinlichkeit, dass dieser Faktenbereich mit dem Faktenbereich in einer bestimmten Weise verknüpft ist. Und wenn wir das mit einem dritten Faktenbereich verknüpfen, dann werden die Wahrscheinlichkeiten noch viel höher. Dann potenziert sich ja sozusagen auch das, in Anführungszeichen, Gefahrpotenzial, das Erkennungs- und Durchleuchtungspotenzial, bietet einerseits natürlich mehr Möglichkeiten auf Zusammenhänge zu kommen, die man analog in Anführungszeichen gar nicht erkennen könnte, und bietet aber natürlich andererseits auch die Gefahr, dass da Scheinwahrscheinlichkeiten und Scheinergebnisse erzeugt werden, die sozusagen sich selbst fortentwickeln und außer Kontrolle geraten, weil sie sozusagen ihre eigene Grundlage schaffen und weil diese KI-Verarbeitung von außen gar nicht mehr erkennbar ist. Ja, da sitzt ja nicht jetzt irgendwie ein Programmierer oder ein Systemanalytiker und der schaut jetzt die ganze Zeit zu, was rechnet jetzt diese gigantische Maschine, ja, 6 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde oder noch viel mehr. Und was kommt dann am Ende raus? Und am Ende kommt halt irgendein Ergebnis raus und das steht dann zur Verfügung. Das sind alles Fragen, die in weitem Maße noch ungeklärt sind. Und das Ganze verbunden mit dem faktischen Zustand, dass heute ganz wenige riesige, unvorstellbar große Technologiekonzerne über ein gigantisches Datenwissen verfügen. Also ich sag mal Google, Apple, Microsoft,
Amazon
und die ganze Struktur von Elon Musk, mit 4.000 oder 7.000 Satelliten im Weltall, die alles sehen und einen großen Teil des Netzverkehrs kontrollieren, dann ist das natürlich schon, sagen wir mal, durchaus furchterregungsgeeignet.
Ja.
Wenn wir vielleicht noch einmal zum Kreuzworträtselmörder zurückkehren, beziehungsweise seiner Freundin und deren Mutter, von der ja letztendlich die Kreuzworträtsellösung stammt, muss man sagen, einerseits der Kreuzworträtselmörder war, sagen wir mal, erstaunlich dumm, ja, also da ein Packen von Papier, das auch noch beschriftet ist und nicht nur von irgendwelchen Anonymen, die er zufällig gefunden hat, sondern beschriftet ist von der Mutter seiner Freundin. Das bedarf schon einer ganz besonderen Intelligenz, da hätte man drauf kommen können. Und das andere ist die bizarre Folge, die dann viele Jahre später eingetreten ist, indem nämlich diese ehemalige Freundin des inzwischen verstorbenen Täters plötzlich ein Buch auf den Markt bringt.
Oh, das wollen Sie noch ansprechen. Gut, machen wir das.
Nein, nur so, weil es ja nur ein bizarres Detail ist, dass die dann plötzlich ein Buch auf den Markt bringt, in dem sie die ganze Geschichte normal erzählt, allerdings völlig anders als vor vielen Jahren, was ihr dann wiederum ein Strafverfahren wegen möglicher Beihilfe zum Mord einbringt.
So wie ich das verstanden habe, genau, Monate oder Tage oder Wochen nach dem Tod des eigentlichen Täters erscheint das Buch eben dieser Freundin. Dann gibt es Presseberichte, die lauten so sinngemäß, ich habe durch die offene Tür gesehen, was er getan hat. Alles sehr spektakulär. Die Autorin ist daraufhin in zahlreichen Talkshows zu Gast und darf darüber reden. Und bin nicht ganz sicher, was glauben Sie, ist das kalkuliert gewesen oder ist das trottelig vom Verlag gewesen? Jedenfalls, die Staatsanwaltschaft findet das Ganze nicht nur eine gute Verkaufsidee, sondern sieht Anhaltspunkte für eine Strafbarkeit, nimmt einen Aktendeckel, schreibt den Namen der Autorin drauf und eröffnet ein Ermittlungsverfahren.
Ja, ich weiß natürlich nicht im Einzelnen, ich weiß nicht, wie das Ermittlungsverfahren ausgegangen ist.
Ist eingestellt worden,
weil sich dann doch irgendwie die Wundersamkeit der Dame und sagen wir jedenfalls ihre Erzählung als nicht tragend erwiesen hat.
Die Beschuldigtenvernehmung ist wohl ein bisschen anders ausgefallen als die Pressetexte des Verlages.
Auf Ihre Frage hin, ich bin in solchen Fällen strukturell immer eher für kalkuliert und nicht für Zufall, aber das mag hier dahin stehen. Ich will auch keinem Verlag hier zu nahe treten, der wie alle Verlage auf der Suche nach der Wahrheit ist und nichts als der Wahrheit.
Ja, aber ob die Autorin sich wirklich überlegt hat, dass sie dann selber zur Beschuldigten wird?
Das hat sie vermutlich nicht.
Also, na gut, auch das eine interessante Wendung in unserem Fall des Kreuzworträtselmordes, wobei ja das eigentliche Kreuzworträtsel und die Ausfüllerin desselben nichts mit der eigentlichen Tat zu tun haben, sondern nur der Weg der Lösung waren. Ich sage danke an den Spitzenjuristen mit 7 Buchstaben, Thomas Fischer. Danke auch an den Regisseur mit 6 Buchstaben, Georg Brandl. Da wird dann auch gleich die Schreibweise von Brandl ohne E deutlich. Das hört man ja sonst vielleicht nicht unbedingt. An den Reglern Sophia H.O.G.H. Außerdem danke an Chris Eckert mit DT, Walter F.I.L.Z., Sonja Hase mit Doppel-A und Lena W.E.R.N.H.Ö.F.E.R. Man müsste sagen, und Lena W.E.R.N.H.O.U.M.L.A.U.T.F.E.R. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Brauchen Sie da ein Buchstabieren? Thomas Fischer, soll ich es den Hörerinnen und Hörern einmal im Leben buchstabieren? Nein, das kriegen wir so hin, oder?
Das kriegt man hin.
Unser Anrufbeantworter hat auch noch etwas für uns. Ich erwarte eigentlich eine buchstabierte Nachricht.
Hallo Holger, hallo Thomas Fischer, hier spricht Natalia. Ich bin der Host von dem neuen Podcast Mein Mensch. Darin geht es zwar nicht um Mord, aber auch um reale Geschichten mit manchmal krassen Ereignissen. Jede Folge erzählt von einer Begegnung, die einen Schalter umlegt. Unsere Protagonistinnen und Protagonisten sind an einem Punkt, an dem sie merken, so geht's nicht mehr weiter. Sie wollen etwas ändern, aber wissen nicht was und nicht wie. Und dann ist da plötzlich jemand, der im entscheidenden Moment das Richtige tut oder sagt. Mein Mensch hört ihr ab dem 16. April in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Freut euch auf spannende Lebensgeschichten mit Tiefgang.
Gut, das war nicht buchstabiert, aber trotzdem haben wir uns sehr über die Nachricht gefreut. Ich bin jetzt gleich still und sage nur noch SERVUS, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über den Fall des mehrfach entflohenen Sexualstraftäters Frank Schmökel. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.